They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti, ich habe fantastische Laune an diesem Mittwochvormittag, an dem wir für euch aufnehmen. Ich hoffe, bei euch ist das ebenso, wenn ihr am Donnerstagmorgen, Donnerstagmittag, Donnerstagabend oder sogar erst in den kommenden Tagen diese Folge auf den Ohren habt. Und ich hoffe natürlich vor allem, dass bei meinem fantastischen Gegenüber die Stimmung genauso fantastisch ist wie bei mir. Ihr wisst natürlich, um wen sich's handelt. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir.
Einen wunderschönen guten Morgen. Besser gesagt, guten Mittag. Wie geht's dir?
Du, super. Wie gesagt, die Stimmung ist gut. Life is good.
Wunderbar.
Can't believe this is my life. Nee, alles wunderbar. Arbeit macht Bock gerade. Ich bin sehr gut drauf. Meine bezaubernde Freundin hat mir gerade geschrieben, dass sie heute Abend Ramen für uns kocht. Also es ist wirklich von vorne bis hinten ist es ein fantastischer Mittwoch. Wie geht's dir?
Wie sagt Future in diesem Life is good Song? Got the red bottoms on. You know. I mean, it's good, yeah. Life's good.
Life's good, yeah. You know what I mean?
I know what I mean.
Und dann sagt er, 100 bands for cheapest ring on a finger.
Finger, little.
Yeah. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Also so ganz so gut ist live dann doch noch nicht. Mal gucken, vielleicht werden wir irgendwann Millionäre mit diesem Podcast. Dann kann ich meiner Partnerin den cheapest ring, also das impliziert ja, dass die mehrere Ringe an der Hand hat und der die billigste davon liegt bei 100.000.
Aus diesem Song sind halt genau zwei Lines für mich relatable. Die erste ist working on the weekend like usual und die zweite ist haven't done my taxes. I'm too turned up. Nein, Spaß beiseite.
Kennst du dieses Meme, also dieses Reel von einer Szene aus dem Video, in dem Drake auf so einem Müllabfuhrwagen, LKW?
Ja.
Und dann so mit der Überschrift People that work on the weekend usually. Und dann so working
when
on
you
the
ask
weekend.
Aber das ist nicht die memelste Szene aus diesem Musikvideo, also in diesem Apple Store, wo Drake da diesem Mitarbeiter zeigt, wie es geht und der einfach so richtig so aus allen Wolken fällt, so, ah ja, genau,
ja, aber
bin ich da
das ist doch nicht, ist das aus dem Video?
Ja.
Nein, das ist doch Lil Yachty, das müsste doch dann ein, also der Mitarbeiter ist ja Lil Yachty, das müsste doch dann ein Song mit Lil Yachty sein, oder nicht?
Vielleicht haben sie den einfach nur fürs Musikvideo? Nein, also in dem Musikvideo von Life is Good haben sie ja verschiedene Jobs, die arbeiten in einem McDonald's oder was es ist, arbeiten bei der Müllabfuhr und halt, glaube ich, auch in diesem Store.
Ja, tatsächlich. Und Jerry, a Musikvideo for Life is Good. Ja, krass, dann haben die da einfach so Lil Yachty in diesem Video mit drin.
Ich habe dieses Video zu 300 Mal gesehen vielleicht. Hätte mich jetzt gewundert, wenn ich da jetzt einfach komplett daneben gelegen hätte, aber ja. Hier geht's natürlich nicht. Stell dir vor, das ist so die erste Folge, die jemand von unserem Podcast.
Ich habe es mir auch gerade gedacht. Ich habe auch gerade, mein Gedanke war gerade, jetzt, wenn es dann mit dem Basketball-Part weitergeht, die 11 Leute, die jetzt noch zuhören, die werden jetzt hoffentlich eine gute Folge sich erwarten. Aber ja, also Leute, das ist nicht jede Woche so. Normalerweise sagen wir immer, wie geht's dir? Ja gut, ja mir auch, bla bla bla, okay, los geht's. So, wir verstehen uns ja zwischenmenschlich auch gar nicht so gut, wir beiden eigentlich. Also das ist wirklich hier Business, straight Business. Nee.
Ja.
Oh Mann. Ja. Genau. Lass uns doch loslegen mit dem Basketballteil, würde ich sagen. Wir haben uns für die heutige Folge überlegt, dass wir ja zwei Saisonwochen ungefähr sind in den Büchern oder sind sogar noch mehr. Ich bin richtig schlecht mit. Doch ziemlich genau zwei Wochen.
Zwei. Ja. Wir wollen heute vor zwei Wochen war die erste NBA-Nacht zu Ende.
Stimmt, stimmt. Wir wollen ein paar Overreactions mit euch teilen. Eindrücke aus den ersten beiden Saisonwochen, die wir ja vielleicht ein bisschen zu hoch einschätzen aktuell, deswegen der Term Overreactions, ein paar Takes, die wir mitgebracht haben, bei denen wir uns jetzt eben fragen, bleibt das so oder ist das jetzt wirklich nur eine Overreaction aus den ersten beiden Wochen? Jeder von uns hat drei dabei, ich bin sehr gespannt, ob sich da was doppelt, ob wir, ja, wie einfach so unsere Eindrücke aus den ersten NBA-Nächten aussehen. Ein Team, über das wir heute nicht sprechen werden, Das sind die Cleveland Cavaliers und das hat nicht den Grund, dass wir das nicht für eine potenzielle Overreaction halten, zu sagen, dass die Cleveland Cavaliers, die inzwischen bei 8-0 stehen und auch das zweite Spiel gegen die Milwaukee Bucks gewonnen haben vorgestern, dass die im Osten ein großes, großes Wörtchen mitsprechen könnten, vielleicht sogar den Boston Celtics an der Spitze da gefährlich werden können. Das wäre sicherlich ein Take, den man in diese Folge hätte mitbringen können, aber wir haben in unserer jüngsten Supporter-Folge, die am Montag gedroppt ist, haben wir genau darüber gesprochen, haben einen kleinen Deep Dive gemacht zu den Cleveland Cavaliers, haben uns im Detail angeschaut, warum läuft's bislang so gut bei diesem Team, was machen sie offensiv, was machen sie defensiv, haben auch schon cooles Feedback bekommen von euch zu dieser Folge bislang, von den Supportern. Wenn ihr darauf Bock habt, generell auf dieses Format, dass wir uns Deep Dive-mäßig Teams angucken und jetzt natürlich im Speziellen diesen krassen Saisonstart der Cleveland Cavaliers unter die Lupe nehmen, dann schaut doch einfach bei Patreon vorbei, würden wir euch ans Herz legen. Patreon.com/DoubleStepBack, wie immer auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da könnt ihr uns mit kleinen monatlichen Beiträgen, es beginnt bei 3 € im Monat, das ist, 3/5 von einem Döner, nee, stimmt gar nicht, Döner ist inzwischen nochmal deutlich teurer geworden, ne? 7 € sah es inzwischen für einen Döner.
Gut, ja.
Nicht, dass wir jetzt wieder abschweifen. Das sind, keine Ahnung, was kostet 3 €? Ach, egal. Das ist 2-mal im Monat weniger Käse auf den Döner. Könnt ihr uns unterstützen mit kleinen monatlichen Beiträgen, ihr bekommt Zusatzcontent, ihr bekommt weitere Benefits und ihr helft uns dabei, dieses Projekt, das uns sehr, sehr am Herzen liegt, wie ihr hoffentlich Woche für Woche merkt, ja, weiterführen zu können. Und das hört sich doch nach einer guten Sache an. Deswegen patreon.com/doublestepback. Schaut da gerne vorbei, weil klar, Cleveland, ein Thema, das ist super aktuell. Ich könnte mir vorstellen, hätten wir am Montag nicht drüber gesprochen, wäre das vielleicht auch einer deiner Overreactions Safe. Gewesen, die du mitgebracht hättest.
Safe.
Deswegen, schaut vorbei, hört rein, würde uns auf jeden Fall freuen. So, Cleveland ist vom Tisch, deswegen, ja, was ist denn dein erster Take, deine erste Overreaction? Mit welchem Team, mit welchem Spieler möchtest du dich hier jetzt mal ein paar Minuten befassen?
Ich habe 3 mitgebracht, eine als Ersatz, sollte sich irgendwas doppeln. Fangen wir mit was Gutem an, beziehungsweise ob das so gut ist, ist die Frage. Aber es sind auf jeden Fall positive Leistungen, die wir jetzt hier hervorheben. Am Anfang starten wir nicht gleich mit irgendwas nicht ganz so tollem rein. Die NBA Finals stehen basically jetzt schon fest, sollte es keine großen Verletzungen geben. Wir haben in jeder Conference ein Team, was Head and Shoulders über den anderen 14 Teams steht. Das sind in der Eastern Conference natürlich die Boston Celtics und in der Western Conference die Oklahoma City Thunder. OKC ist eines von noch 2 ungeschlagenen Teams. Die Celtics sind aktuell bei 1 Niederlage, haben ansonsten auch alles gewonnen. Beide Teams rollen. Die Celtics sind Top 10, sowohl in der Offense als auch in der Defense, während OKC auf dem besten Weg ist, eine historisch gute Verteidigung zu stellen und wir, wenn noch mehr Zeit vergeht, auf jeden Fall Diskussion haben müssen, ob es sich hier nicht eventuell um die beste Defense in der Geschichte dieser Liga handelt, gerade mal noch im Hinterkopf behält, dass die Thunder noch auf eine ihrer defensiven Säulen noch aktuell nicht mal zugreifen können. Wenn Isaiah Hartenstein zurückkommt, wird es dem Team noch mehr Flexibilität, noch mehr Tiefe, noch mehr defensive Feuerkraft geben. Gerade was so die Rim Protection angeht, wird das halt nochmal auf einem anderen Level sein. Man erzwingt jetzt schon historisch viele Steals, führt die NBA jetzt schon in Blocks an und Hartenstein ist einer der besten defensiven Bigs und Rim Protector der NBA gewesen letztes Jahr. Ich will gar nicht wissen, wie viel aggressiver man dann weiter draußen noch verteidigen möchte, wenn man weiß, dass Hartenstein und Chet dann die hintere Linie der Defense bilden. Es ist insane. Beide Teams rollen, marschieren, sind einfach deutlich besser als ihre Gegner. Beide Teams sind nicht wirklich verletzungsanfällig und hatten jetzt bisher, abgesehen von der Hartenstein-Sache, auch noch nicht mit Verletzungen groß zu tun. Bei beiden Teams ist der beste Spieler generell jemand, der nicht wirklich dafür bekannt ist, viel Zeit wegen Verletzungen zu verpassen und der zweitbeste Spieler eigentlich mittlerweile auch nicht. Ja, es sagt sehr viel über die beiden Teams an sich aus. Es sagt auch einiges über den Rest der Liga aus. Wir können sicherlich im Osten über Teams wie die Knicks und die Cavaliers reden, im Westen vor allem Dallas in meinen Augen. Aber Stand heute wäre es, wenn sich keiner der Schlüsselspieler bei einem dieser beiden Teams verletzt, in meinen Augen eine große Überraschung, wenn die NBA Finals nicht OKC gegen Boston lauten, weil das einfach zwei herausragende Teams sind mit Star Power, mit Defense, mit einer gewissen Eingespieltheit, mit einer Jugend auch noch, klasse gecoacht, der Kern schon eine Weile zusammen, führen das, was sie machen sollen, mit einer unglaublichen Präzision aus. Es ist einfach crazy, wie gut diese beiden Teams sind. Und ich denke, die beiden werden den Titel unter sich ausmachen. Außer Luka Doncic wird halt zu Playoff Luka und ist diesmal nicht angeschlagen. Dann gucken wir mal. Aber ich glaube, dass es in jeder Conference einen extremen Favoriten gibt. Und das zeigen die ersten beiden NBA-Wochen auch. Das war was wir erwarten konnten. Wir haben beide getippt, dass die Celtics und Thunder auf Platz 1 der jeweiligen Conference stehen. Es deutet sehr viel darauf hin, dass das zum Saisonende auch so sein wird, gerade im Westen. Aber das ist bisher ziemlich überragend von beiden.
Zumal man ja nicht vergessen darf, du hast gerade Hartenstein angesprochen, auch bei den Boston Celtics fehlt noch ihr Starting Big in Kristaps Porzingis.
Stimmt.
Und ich würde sagen, dass beide Teams sogar noch irgendwo Room for Improvement haben, vor allem die Thunder. Also nicht nur, dass Hartenstein irgendwann zurückkommen wird, sondern die Thunder sind bislang offensiv ziemlich durchschnittlich. Und ich glaube, damit hätten wir nicht gerechnet. Offensivrating von 113,7, das ist Platz 16 aktuell. Sie haben halt, und deswegen führt das zu einem plus 20er Netrating nach 7 Spielen. Da sprechen wir von einer 77, also mit einem 20er Netrating wäre statistisch erwartbar, dass du 77 Spiele gewinnst. Werden sie wahrscheinlich nicht, wie immer, small sample size und so, aber das ist schon wirklich brutal. Bei Boston plus 18er Netrating, weil sie halt die beste Offense der Liga haben und die 6. beste Defense bislang. Bei den Thunder ist halt einfach die, das will ich jetzt mal einmal kurz gucken, die haben ein 93,7er Defensive Rating. Das zweitbeste Team ist Golden State mit 102,5. Sie sind fast 10 Punkte per 100 besser defensiv als das zweitbeste Team. Das ist schon wirklich, wirklich crazy. Und wie du gesagt hast, obwohl ja ein, ja, als defensiven Anker kann man ihn vielleicht nicht bezeichnen, aber zumindest in den Lineups, in den Hartenstein auf der 5 spielt, denke ich schon, dass er mehr oder weniger der primäre Rim Protector sein wird.
Klar.
Das ist absolut crazy, was die bislang machen. Aber wie gesagt, die Offensive, da ist noch Luft nach oben und zwar viel. Sie treffen ihre Dreier nicht besonders gut. Das sieht offensiv noch gar nicht so krass aus, wie man sich das erwartet hatte. Und ja, also es ist wirklich verrückt zu sehen. Klar, die Defense wird nicht so gut bleiben. Das ist eigentlich unmöglich. Das Netrating wird auch nicht so gut bleiben. Also die werden auch keine 75 Spiele gewinnen, denke ich. Aber selbst das würde ich nicht ganz, ganz, ganz ausschließen. Und bei Boston, ja, die sind einfach mit so einem Selbstverständnis in die Saison gestartet, was, glaube ich, nur wenige erwarten konnten. Überragende Offense, überragende Defense, Jason Tatum auf MVP-Level, obwohl er noch gar nicht so wahnsinnig gefragt ist bislang, auch, glaube ich, immer noch unter 30 Minuten pro Spiel spielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Viele Blowouts, das ist absolut krass, was die beiden hier vollführen. Es ist vielleicht insofern eine kleine Overreaction, als dass ich sagen würde, zumindest bei den Thunder sind meine Fragezeichen in Richtung Playoff noch nicht wirklich ausgemerzt. Es ist immer noch ein junges Team, es ist immer noch ein Team, das in Form von Caruso und dann eben auch Hartenstein, den wir bislang noch nicht gesehen haben, ein Stück weit neu zusammengewürfelt wurde.
Welche Fragezeichen hast du denn?
Naja, dass die Defense in diesen Too-Big-Lineups vielleicht dann doch ein Tick zu, ja, unbeweglich in Anführungszeichen. Also, dass das exploited werden könnte, auch mit Isaiah auf der 5 und andersrum mit Chet auf der 5, der ja durchaus Probleme hatte letztes Jahr in den Playoffs. Ich habe Fragezeichen in Richtung Jalen Williams, über den wir auch viel gesprochen haben, der gar nicht gut aussah in den Playoffs letztes Jahr. Ich habe leichte Fragezeichen, dass sich Defenses vielleicht nochmal einen Tick besser einstellen können auf SGA und all das, was er macht, wie das ja zum Beispiel die Timberwolves gar nicht so schlecht geschafft haben. Und dann, wie gesagt, Jugend in Anführungszeichen. Das ist für mich jetzt kein so großes Argument wie vielleicht für einige andere. Aber es ist ein junges Team, es ist ein relativ unerfahrenes Team, es ist ein junger Coach und ein relativ unerfahrener Coach. Das sind einfach so kleine Fragezeichen, die sie aber auch nicht in der Regular Season werden ausmerzen können. Aber es ist definitiv der Fall, selbst wenn du diese Fragezeichen hast, die du jetzt zum Beispiel bei Boston nicht so sehr hast eventuell, weil sie es einfach gezeigt haben letztes Jahr. Irgendwann kommt dann schon der Punkt, wo du sagen musst, okay, das Talentlevel und die Performance in der Regular Season von diesem Team ist so weit über allem, was wir von den Konkurrenten gesehen haben, dass es dann irgendwann vielleicht auch keine Rolle mehr spielt. Und wir nähern uns immer mehr diesem Punkt, dass auch ich sagen würde, hey, die Thunder, da müsste schon viel, viel schief laufen, wenn die nicht in die Finals kommen. Insofern könnte man vielleicht sagen, es ist eine kleine Overreaction, was die Playoffs angeht. Aber ich denke auch, also wenn ich jetzt heute, mein Finals-Tipp war Boston gegen Dallas. Wenn ich jetzt heute nochmal tippen müsste, dann würde ich sagen, Boston gegen die Thunder.
Gut. Was hast du als erstes mitgebracht?
Dann lass mich doch jetzt mal den Miesepeter spielen. Du fängst mit was maximal Positivem an, ich fange mit was maximal Negativem an. Vielleicht gar nicht so sehr in die Tiefe gehend, weil wir da letzte Woche im Mailbag schon mal kurz drüber gesprochen haben, aber in meinen Augen ist die Situation in Milwaukee nochmal ein Stück weit fataler geworden, weswegen ich das nochmal hier kurz ansprechen möchte. Meine Overreaction wäre sowas in die Richtung wie: die Milwaukee Bucks scheiden spätestens in der ersten Runde der Playoffs aus. Was mir immer noch Bauchschmerzen bereitet, das über ein Team mit einem Top-3-Spieler in dieser Liga zu sagen, der auch auf einem individuellen Level zumindest sehr gut in die Saison gestartet ist. Aber die Bucks stehen inzwischen bei 1 und 6. Sie haben ein minus 8,7er Net-Rating, das ist das fünftschlechteste der Liga. Sie haben eine katastrophale Defense und vor allem bei der frage ich mich, wo die Lösungen herkommen sollen. Sie haben bislang noch eine sehr deutlich unterdurchschnittliche Offense. Da würde ich sagen, okay, das sollte sich einpendeln. Aber auch da, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das war ein Punkt, den du angebracht hast und wo ich jetzt inzwischen, nachdem ich nochmal zwei Milwaukee-Spiele gesehen habe, diese beiden gegen die Cavs, auch immer mehr der Meinung bin, so Dame und Giannis scheinen keinen riesigen Bock zu haben, miteinander zu spielen. Noch dazu scheint Doc Rivers nicht wirklich in der Lage zu sein, ein funktionierendes Two-Man-Game aus den beiden zu basteln. Ob das jetzt an ihm liegt und seinen mangelnden X's and O's oder ob das an den beiden liegt, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, keine Ahnung, das ist vielleicht eine Henne- und Ei-Frage, aber selbst offensiv, dafür, dass du eine so unfassbare Waffe in der Hinterhand hast, mit einem potenziellen Giannis und Dame Pick-and-Roll in beide Richtungen, entweder als klassisches oder als Inverted Pick and Roll, was man einfach nicht verteidigen kann und sie laufen es kaum. Ich weiß nicht, ich mache mir inzwischen nochmal deutlich größere Sorgen um die Bucks, als ich das letzte Woche getan habe. Und mir ist ein Stat untergekommen unter der Woche: seit 1970 gab es 150 Teams, die mit einem 1-6 Record gestartet sind. Und von diesen 150 Teams haben es nur 12 danach überhaupt in die Playoffs geschafft. Klar, das war noch hauptsächlich natürlich in einer Ära, bevor es das Play-In gab. Das war in einer Ära mit weniger Parität in der Liga, wo dann auch diese 1-6 Teams einfach vielleicht schlechter waren, als dass die Bucks jetzt zum Beispiel sind. Alles Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss, aber 12 von 150 ist keine geile Quote. Ich denke schon, dass die Bucks in die Playoffs kommen werden, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Defense sich massiv steigern soll. Ich mache mir immer größere Sorgen um die Offense, weil es halt einfach diese offensichtlichen Lösungen, die du eigentlich hast, nicht genutzt werden. Ja, ich weiß nicht, Milwaukee ist wirklich, es ist Zeit, ganz, ganz krass auf den Panik-Button zu drücken, glaube ich.
Gerade jetzt, wo Giannis das letzte Spiel verletzungsbedingt auch noch verpasst hat und man nicht so richtig weiß, dass jetzt das Einzige war, was er verpasst hat oder ob da jetzt noch das andere Spiel folgt. Es gibt auch noch keine Timeline für eine Middleton-Rückkehr, was ein sehr schlechtes Zeichen ist. Also das ist eigentlich sogar ein schlechteres Zeichen, als wenn du irgendwie hast, okay, 2-4 Wochen.
Ja. Yeah.
Und dann wird reevaluated so, aber wenn du halt überhaupt nichts weißt, und das ist ja bei Kawhi gerade auch so, dann ist das meistens eher schlecht. Und anscheinend braucht man Middleton mehr, als man sich das vielleicht eingestehen möchte oder man das vielleicht zum Beginn dieser Saison man das noch erwarten konnte. Ich teile deine Sorgen. Ich habe jetzt auch die Tage auf YouTube ein Video gemacht zu den Bucks mit dem, glaube ich, sehr treffenden Titel: Die Bucks sind am Arsch. Weil sie halt einfach komplett am Arsch sind.
Ich habe das Thumbnail auch sehr gefeiert mit Doc Rivers und Darvin Ham da Seite an Seite. Lakers-Fans sind gerade das LeBron-Meme. Can't believe this is my life. Also Lakers-Fans, schadenfrohe Lakers-Fans zumindest. Möchte ich dir jetzt natürlich nicht unterstellen, dass du da dazugehörst, aber...
Nein, never.
Die werden sich, dass der langjährige Rivale Doc Rivers, zuerst Boston und dann natürlich auch die Clippers-Jahre, und der Basketball-Terrorist, habe ich gehört, dass er genannt wurde hier und da. Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber...
Ich habe gehört, dass einer in meiner Fragerunde Darwin Hamas gesagt hat. Das konnte ich dann natürlich auch nicht so richtig nehmen mit, das zu beantworten. Aber ja, wenn man ein schadenfroher Lakers-Fan wäre, was ich nicht bin, aber vielleicht der eine oder andere, dann guckt man gerade nach Milwaukee und sagt, okay, und dann guckt man nach Denver und sagt, okay, was Russ da gerade macht, ja. Naja, wie gesagt, das Video hieß die Bucks sind am Arsch, weil sie es halt auch sind, ihre beiden Stars sollten miteinander harmonieren, tun es aber nicht. Guckt euch mal ein Bucks-Spiel an und achtet mal darauf, wie oft Giannis und Dame nicht nur sich miteinander unterhalten, es ist nicht oft, aber auch wie oft sie sich angucken. Meine Theorie, dass dieser No-Look-Pass von Giannis einer der besten Pässe in dieser Saison, wir haben schon einige wilde Pässe gesehen, von Morant, von Luca und von Giannis so ein crazy No-Look-Pass in die Ecke. Der war gar nicht unbedingt nur deswegen, weil er die Defense manipulieren wollte und überraschen wollte, sondern weil er halt generell einfach Dame nicht anschaut so. Und in dem Fall war halt Dame der Einzige, der frei war, und der Giannis musste ihn halt mehr oder weniger anspielen, aber war dann trotzdem nicht richtig bereit, ihn anzugucken. Nein, Spaß beiseite, aber die beiden spielen basically jeder für sich. Das ist selten ein gutes Zeichen. Hatten wir ja aber auch in unserer letzten Mailbag-Folge letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Die Defense ist eine Katastrophe, Coaching ist eine Katastrophe. Bobby Portis ist eine absolute Katastrophe. Defensiv ist das womöglich der schlechteste Defender der NBA in diesem Jahr. Und davon haben die Bucks noch einen anderen, der in die Konversation reingehört. Und zwar Damian Lillard mittlerweile leider. Portis, offensiv nur Post-Ups. Die Offense stoppen hier und da natürlich auch mal erfolgreich, aber nimmt komplett den Flow der Offensive weg. Und zweitens, ja, wie gesagt, defensiv eine Katastrophe. Pat Connaughton kannst halt komplett vergessen. Das sind einfach Probleme, die das eine oder andere Team in der NBA haben. Ich habe da noch nie so wirklich ausführlich drüber nachgedacht. Vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber. Aber die Bucks sind wieder ein Beispiel dafür, dass Teams strugglen, die es nicht schaffen, komplette Lineups aufs Parkett zu schicken. Damit meine ich 5 Spieler, wo du Offense hast, Defense, Shooting, Creation, Hustle, Rebounding. Das muss nicht unbedingt sein, dass es 2 All-NBA-Spieler sind und 3 edle 3-Skills-and-D-Rollenspieler. Aber ein Problem, was auch die Lakers vor allem letztes Jahr hatten, das weiß ich, weil ich mich halt sehr intensiv gerade mit den Lakers beschäftige, nicht, weil ich sie jetzt unbedingt hier ständig mit reinbringen will. Ja gut, vielleicht auch ein bisschen, weil ich sie ständig mit reinbringen will in die Konversation. Gerade wenn ich sie jetzt heute als Thema nicht mitgebracht habe. Aber was mich bei den Lakers so gestört und jetzt auch bei den Bucks ist, man muss sich halt entscheiden. Willst du Shooting? Dann ist deine Defense für den Arsch. Willst du Creation, dann hast du keine Athletik meinetwegen. Willst du Rebounding, dann hast du keine schnellen Spieler auf dem Parkett, die dribbeln können. Du musst dich quasi entscheiden. Du kriegst keine 5-Man-Lineup, die komplett ist. Entweder Offensivkatastrophe oder Defensivkatastrophe. Und das ist schlecht. Und wenn wir dann halt über Teams reden wie OKC und Boston, über die wir ja gerade eben schon geredet haben, die schaffen es, und das nicht nur mit einer 5-Mann-Kombination, sondern mit mehreren, immer wieder komplette Lineups aufs Parkett zu schicken. Und das ist ein großer Vorteil, das können die Bucks nicht machen. Roster-Building eine Katastrophe gewesen in den letzten Jahren. Weiß nicht, was hilft. Einen der Stars zu traden, keine Ahnung, einen Coach zu entlassen, komplett Front Office auszutauschen, kleinere Trades am Rande des Kaders, die Bank kannst halt auch komplett in der Tonne kloppen. Ja, wesentlich. Lopez ist nur noch ein Schatten von dem Spieler an beiden Enden des Parketts, der mal war. Und gerade jetzt, wo ich auch gesehen habe, und auch das hatte ich in meinem Video thematisiert, wie Defenses mittlerweile immer mehr sagen, ja gut, dann scoren Giannis und Dame halt 60, 70 Punkte, uns doch egal, wenn dafür alle anderen nichts machen. Man switcht die Pick-and-Rolls und dann lässt man sie immer wieder in 1-gegen-1-Aktion gehen, Mitspieler finden keinen Flow, der Ball läuft nicht, und dann rackert sich halt Dame und Giannis, rackern sie sich halt ab, lassen Körner am offensiven Ende, ohne dass irgendein Mitspieler auch nur in die Nähe von einer 2-stelligen Punkteausbeute kommt, außer Bobby Portis, der halt dann ein paar Mal sagt, ja gut, ich mache jetzt einfach und ihr alle guckt mir zu. Es ist schlecht. Es ist schlecht. Nicht nur, was die Bucks machen, sondern halt auch, dass Defenses jetzt anscheinend hier wirklich was gefunden haben gegen sie und sagen, ja gut, okay, dann sind sie halt das Leading Scoring Duo in der NBA, aber verlieren halt trotzdem die Spiele. Von daher Alarmstufe Rot in Wisconsin.
So ist es. So ist es. Die Frage ist jetzt, für deinen nächsten Take, bleiben wir im Miesepetrigen oder wird's wieder positiv jetzt bei dir?
Ja komm, da muss ich wieder ins Positive reingehen. Alright, ich überlege gerade, habe ich überhaupt was Schlechtes dabei?
Also Spoiler, meine nächsten beiden sind positiv.
Okay, ich habe noch einen schlechten danach und mein Ersatz ist auch ein schlechter. Dann wird's wieder positiv und dann gehen wir auch mal ein bisschen weg von der Teamebene und gucken auf die Spielerebene. Und zwar LaMelo Ball wird sowas von All-NBA dieses Jahr, aber sowas von. Der Dude spielt jetzt gerade genauso, wie ich mir das erhofft habe. Und wie er das auch schon gezeigt hat, bevor er sich letztes Jahr wieder verletzt hat. 29 Punkte pro Abend, 6 Assists, 61% to Shooting, 39% Dreier bei 17,5 Versuchen pro 100 Angriffe. Einer der besten Shooter der NBA, einer der besten Ballhändler der NBA. Immer besser werdend bei seinen Drives und Finishes am Korb. Die Hornets haben eine der besten statistischen Offenses der NBA, gerade in der Zeit, wenn er auf dem Parkett steht. Ich liebe alles an seinen Leistungen bisher und er ist einfach ein Spieler, der dieses gewisse Etwas hat, diesen Basketball-IQ, feel for the game, wie wir immer so schön sagen, und macht gerade große, große Leistungssprünge, geht sehr, sehr stark auf Top 20 zu, wenn wir uns da nächsten Sommer im Ranking drüber unterhalten, und rechtfertigt auch, dass ich ihn sehr, sehr weit oben hatte in unserem U24-Spieler-Ranking, wo ich ihn, ich glaube, auf Platz 4 oder 5 hatte. Sehr, sehr weit oben. Und das rechtfertigt er gerade. Und ich liebe einfach alles daran.
Habe ich nur zwei Dinge hinzuzufügen. Erstens, ich stimme dir zu, und zwar sehr leidenschaftlich, weil ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. Ich spiele Fantasy-Basketball, das wissen viele tatsächlich gar nicht. Und zweitens, das war auch der Grund, warum ich ihn mir in meinem Fantasy-Team dann mit meinem dritten Pick reingeholt habe, beziehungsweise warum er überhaupt erst in diese dritte Pick-Range gefallen ist. All-NBA, ja, vom Niveau her, weil auch da so 100%, ich weiß noch nicht, ob ich da dahinter stehen würde, einfach weil die Konkurrenz auf den Guard-Positionen oder generell, die Positionen gibt es ja nicht mehr, aber ich glaube, viele Voter gehen trotzdem immer noch den traditionelleren Weg. Aber das 65-Spiele-Limit könnte halt, wenn es dumm läuft, wieder zum Problem werden. Das war ja das große Problem. Das war auch der Grund, warum ich wiederum in diesem U24-Spieler-Ranking, das wir gemacht haben, LaMelo deutlich weiter unten. Ich glaube, ich hatte ihn an 10. Ich hatte ihn in den Top 10 auf jeden Fall noch drin oder an 9. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden
Wie
Fall deutlich
dich
unter dir.
Darüber jetzt?
Naja, es ist mir manchmal schon noch sehr wild, was er so macht. Ja, diese Mini-Bauchschmerzen, dieses Bauchschmerzchen, das habe ich immer noch, wenn ich ihm zugucke. Aber ich fühle mich etwas schlechter damit. Außer er verletzt sich jetzt halt wieder. Am Knöchel vor allem. Das war das große Problem in den letzten Jahren. Also da meine Sorgen, aber vielleicht ist das dann auch ein bisschen der sorgenvolle Fantasy-Papa, der sich einfach wünscht, dass er fit bleiben kann dieses Jahr. Endlich mal. Aber klar, spielerisch bislang wirklich geil, was er abreißt. Nicht nur effizient und, sondern halt vor allem auch wahnsinnig gut anzuschauen. So, es gibt keinen Spieler in der Liga, außer vielleicht Ja Morant, dem es mehr Spaß macht, beim Basketball zuzugucken. Dann bleiben wir doch im Positiven. Und ich möchte mich entschuldigen bei einem Team, das ich glaube ich, und so ehrlich muss ich dann jetzt auch mal sein, so ehrlich muss ich auch zu diesem ja jungen Zeitpunkt der Saison schon sein. Ich habe die Golden State Warriors unterschätzt. Ich bin im Laufe des Preseason-Prozesses, ich hatte sie hier in den Gut Next Redaktionstipps, hatte ich sie sogar als meine Enttäuschung der Saison gepickt. Ich hatte sie auch in unserem Power-Ranking, meine ich mich zu erinnern, niedriger als du. Und zwar auch nicht knapp niedriger als du. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht mehr sicher. Ich guck mal kurz, wo ich sie hatte.
Ich hatte sie auf 5.
Ja, okay. Ich meine, ich hatte sie auf 8 und 9 oder so. Ich guck noch mal kurz zur Sicherheit.
Waren die Warriors, die du ein bisschen hochgeschoben hast? Irgendwo hast du, ich glaube, du hast adjusted.
Ja, das kann gut sein. Ich hatte auf jeden Fall in unserer Supporter-Folge, die wir über die besten Benches der NBA gemacht haben, da hatte ich dann wiederum die Warriors mit drin, weil ich mich da dann auch nochmal mit ihrem Kader auseinandergesetzt habe und gedacht habe, hey, das ist ganz schön tief, was da so rumläuft. Ich hatte die Warriors auf 10 mit 44 Siegen und ich glaube, ich habe sie dann noch spontan vor die Kings geschoben. Ich glaube, das war das Adjustment. Nee, oder habe ich die Lakers vor die Pelicans geschoben? Naja, ich hatte sie auf jeden Fall auf 9 oder 10. Stand jetzt, muss man ganz klar sagen, und ich glaube, das ist vielleicht eine kleine Overreaction. Wir werden abwarten, wie es jetzt in den nächsten Wochen läuft, aber dieses Team sieht unglaublich gut aus. Ich habe vorher, als wir über die Thunder gesprochen haben, habe ich es schon angerissen, die Warriors haben bislang die zweitbeste Defense der NBA, sie haben die sechstbeste Offense der NBA und das, obwohl Steph Curry 3 Spiele verpasst hat. Sie fahren eine locker flockige 12er, vielleicht sogar 13er Rotation, wenn man das so reinnehmen möchte. Die Anthony Melton hat nur 3 Spiele gemacht, dafür aber 16,7 Minuten. Es gibt 13 Spieler in diesem Kader, die zweistellige Minuten sehen, inklusive Gary Payton II, Lindy Waters III, also Spieler, von denen man das gerade im Fall von Lindy Waters nicht unbedingt hat voraussehen können. Sie haben einfach, und da habe ich das Gefühl, sie haben zu jedem Zeitpunkt eine stimmige Line-Up auf dem Feld. Seien das die Big-Positionen, wo sich Draymond Green, Trayce Jackson-Davis und Kevon Looney die Minuten untereinander aufteilen und Jonathan Kuminga auf der 4, Karl Anderson auf der 3 und der 4. Andrew Wiggins sieht wieder nahe dem All-Star-Niveau, das er 2022, das er in der Titelsaison hatte. Buddy Hield, ey, Wahnsinn. Ich habe nicht kommen sehen, dass der dermaßen heiß und dermaßen wichtig für dieses Team wird. Brandon Podzimski führt das Team an mit 28 Minuten pro Spiel. Draymond sieht defensiv fantastisch aus. Also wirklich rundrum Außer vielleicht könnte man sagen, okay, von Kuminga ist man vielleicht auf einer individuellen Ebene noch enttäuschter, als man das sich erhofft hatte. Aber dieses Team sieht von vorne bis hinten solide aus, es sieht von vorne bis hinten gut aus, es hat den Ausfall von Curry super weggesteckt, es steht jetzt bei 6 Siegen und einer Niederlage. Zugegebenermaßen, das war nicht der allerschwerste Schedule, den sie bislang zu bewältigen hatten. Also die Siege kamen gegen Washington, gegen Houston, okay, Houston ist nicht zu unterschätzen, gegen die gebeutelten Pelicans gleich zweimal back-to-back, gegen Utah, gegen Portland und die eine Niederlage war dann eben gegen die Clippers, das war so mehr oder weniger, ja, Houston würde ich da noch mit reinnehmen. Also es ging so gegen 2 respektable Gegner bislang in diesen 7 Spielen, das muss man schon auch weiterhin bedenken. Aber die Art und Weise, wie sie diese Siege geholt haben, die Art und Weise, wie dieses Team spielt, wie auch dieses +14er Net-Rating zustande kommt. Ich bin bislang wirklich sehr, sehr positiv überrascht und ich bin jetzt schon an dem Punkt zu sagen, hey, ich glaube, ich habe die Warriors einfach unterschätzt.
Ja, ich war ein großer Fan von ihrer Offseason. Ich habe nicht dran geglaubt, dass die letzten Monate von Steph zum Ende der Saison 2023/24 unbedingt gezeigt haben, dass es jetzt rapide bergab geht und ich war wie ja, meine Top-5-Platzierung, was sie angeht, ja schon vermuten lässt, sehr optimistisch, was gerade die Regular Season angeht. Sowohl die Verstärkung als auch dieses Internal Development und Improvement der jungen Spieler. Ich habe da jetzt echt nicht viel hinzuzufügen. Du hast es angesprochen, sie sind neben Cleveland und Boston das einzige Team mit einer Top-10-Offense und Defense bisher. Da ist Shooting ohne Ende, Draymond Green spielt defensiv überragend. Man hat den Steph Curry-Ausfall extrem gut verkraftet, eine gut geölte Maschine und es macht ihnen auch wieder Spaß. Und das konnte man jetzt von den Warriors letztes Jahr nicht so richtig und im Jahr davor auch nicht so richtig behaupten. Das ist auch von den Vibes her wieder mehr Golden State-Style und erinnert sehr an das, was man da in der Titelsaison 2021-22 gezeigt hat. Was nicht heißt, dass jetzt die Warriors auf einmal der größte Konkurrent der Thunder im Westen sind. Ich habe Dallas weiterhin vor ihnen, wenn wir über ja Stärke auch in den Playoffs reden. Ich glaube, dass Minnesota favorisiert sein sollte. Ich würde die Lakers vor ihnen sehen und wahrscheinlich auch die Phoenix Suns. Aber bisher übertreffen sie alle Erwartungen. Und dann ist halt die Frage, wie hoch geht's dann für sie? Wo kann man die Regular Season beenden? Ich hatte sie, wie gesagt, auf Platz 5. Aktuell sieht es allerdings nicht danach aus, als ob das Team, was ich auf Platz 4 hatte, auch nur in die Nähe dieses 4. Platzes kommt. Und dann muss natürlich irgendein Team nachrücken. Und warum sollen es nicht die Golden State Warriors sein? Warum sollen sie sich nicht am Ende Homecourt sichern und sich damit für die Playoffs und entsprechend die erste Runde dort auch in eine gute Position bringen?
Absolut. Und auf Platz 4 hattest du Denver damals, ne?
Yes. Die Denver Nuggets sind scheiße. Spielen scheiße bisher.
Ist das
aber
dein
das
nächster
ist nicht
Take?
Meine Overreaction. Meine Overreaction, ach so, okay, ist, die Denver Nuggets sind ein Play-in-Team, außer Nikola Jokic holt den Scoring-Titel und spielt seine beste Saison ever in der Regular Season. Joker muss Heldenleistung bringen, Abend für Abend, damit dieses Nuggets-Team unter den Top 6 landet. So heftig ist es leider einfach. Mittlerweile bisher bringt er diese Heldenleistung. Spiel für Spiel. Die Nuggets quälen sich durch die Spiele. Manche gewinnen sie, manche auch nicht. Jetzt haben wir die News bekommen, dass Aaron Gordon eine Weile ausfallen wird, was ein herber Rückschlag ist, weil er einer Leistungsträger war und einer, dessen Form halt auch nicht so krass geschwankt hat wie die von dem einen oder anderen dieses Kerns, wie zum Beispiel Jamal Murray. Ja, wir haben über die Bucks geredet und über ihren schlechten Saisonstart. Letzte Woche auch über Indiana und natürlich auch über Denver, die bisher eine der größten Enttäuschungen sind, weil es anscheinend nicht die beste Idee ist, nachdem du den Titel gewonnen hast, deine besten Rollenspieler Jahr für Jahr abzugeben. Zuerst Bruce Brown, dann KCP. Es war zu erwarten, dass Denver das schwer verkraften wird, sie verkraften es überhaupt nicht. Murray sieht nur noch wie der Schatten des Spielers aus, der 2023 sehr dabei geholfen hat, den Titel in die Mile High City zu holen. MPJ wirft sehr inkonstant. Russ ist halt Russ mittlerweile einfach. Sieht übel aus. Jokic wird's richten müssen. Und ich glaube nicht, dass er darauf zählen kann, dass er besonders viel Hilfe dabei bekommt.
Da habe jetzt wiederum ich nicht viel hinzuzufügen. Also das hat man ja auch nicht kommen sehen, dass wenn man seine besten Rollenspieler ziehen lässt, dass man dann nicht mehr so gut ist. Ja, keine Ahnung. Denver, große Enttäuschung bislang. Ich würde noch kurz die Stats dazu. Platz 11 bislang im Net-Rating mit plus 2,6. Die Offense halt, ja, wegen Jokic. Und ich glaube, das kann man so in aller Deutlichkeit sagen. Es ist wirklich noch mehr wegen Jokic als in den letzten Jahren. Bislang Platz 5. Die Defense auf Platz 18. Ja, auch gar nicht so übel. Also es ist halt, ja, es ist halt irgendwie ein mittelmäßiges Team. Gute Offense, leicht unterdurchschnittliche Defense, dementsprechend durchschnittliches Net-Rating, dementsprechend ein Rekord von 4-3. Ja, das sind bislang die Denver Nuggets 2024, 2025. Und man braucht schon viel Fantasie, um irgendwie Wege zu sehen, wie das deutlich besser wird in den nächsten Monaten. Dann spiele ich jetzt hier einfach wieder den Optimisten. Und wir bleiben im Westen. Die Phoenix Suns sind defensiv besser als erwartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so bleibt. Und sie sind offensiv bislang schlechter als erwartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das besser wird. Und dementsprechend sehe ich die Phoenix Suns als einen sehr, sehr, sehr ernstzunehmenden Player im Westen. Ich hatte ihnen 50 Siege prognostiziert. Das fühlt sich Stand jetzt sogar low an. Sie haben einen Rekord von 6-1 bislang. Muss dazu sagen, Netrating plus 3,1. Das ist zum Beispiel nur minimal über dem von Denver. Also laut Netrating hätten sie eigentlich 4 Spiele gewinnen müssen. Sie haben jetzt schon 6 gewonnen. Das ist eine ziemlich krasse Overperformance für so einen frühen Zeitpunkt. Das sei mal dahingestellt. Die Phoenix Suns gefallen mir richtig gut. Kevin Durant, Devin Booker sind okay in die Saison gestartet. Wie gesagt, ich denke, die Offense, die aktuell noch Platz 18 ist, da wird noch viel Luft nach oben sein. Aber die Defense halt, Platz 5 bislang. Da hilft unter anderem jemand, von dem ich sehr, sehr großer Fan bin. Und ich lade euch ein, auf den Bandwagon aufzuspringen, euch die Aktien zu kaufen, solange sie noch erschwinglich sind. Rookie Ryan Dunn ist einer meiner Lieblingsspieler der bisherigen Saison. Der Mann ist der 28. Pick gewesen im vergangenen NBA-Draft. Er kam als Defensivspezialist, als superathletischer 6'6-Wing in die NBA. Und wir haben uns gefragt, okay, cool, auf dem Papier macht Sinn, dass Phoenix den gedraftet hat. Die große Frage wird sein, ist er spielbar offensiv? Weil der gute Herr hatte in seiner zweijährigen College-Karriere 51 Dreier genommen. Und davon 12 getroffen, das ist eine Quote von 24%. 12 Dreier in 2 Jahren am College. Und in der Preseason hat er in 5 Spielen 13 Dreier getroffen. Und es geht so weiter. Der Herr schießt immer noch, ja, die Lichter aus kann man jetzt nicht sagen. Die Quote ist mit 35,5% sehr, sehr respektabel. Aber es ist eben vor allem das Volumen, was einen vom Hocker haut. Natürlich, jetzt wo wir drüber sprechen, in den letzten beiden Spielen jeweils 0 von 3 geworfen. Aber okay, er hat ein Dreiervolumen von 12,9, das ist das zweithöchste dieses Teams. Das ist deutlich über Devin Booker. Das ist leicht über Grayson Allen. Also das ist der highest Vol. Okay, und das höchste hat Colin Gillespie, der 3 Spiele bislang gemacht hat. Und der ein Spiel bislang, der 3 Minuten gespielt hat. Wie viel Dreier hat er denn hochgeschossen in diesen 3 Minuten? Einen. Okay. Also ein Dreier in 3 Minuten sind offensichtlich 16,2 per 100. Das mal mathematisch aufgeschlüsselt. Ryan Dunn, ich bin ein Riesenfan von dem Jungen. Ich finde das richtig, richtig krass. Ich freue mich, dass er eine wirklich wichtige Rolle einnimmt in diesem Phoenix-Team bislang. Das hat man, glaube ich, so nicht kommen sehen. Er könnte jetzt schon ein Rookie of the Year-Kandidat sein oder zumindest im All-Rookie-First-Team oder so. Gerade weil natürlich auch die restlichen, auch da haben wir letzte Woche im Mailbag drüber gesprochen, seine Class-Kollegen bislang viele zumindest hinter den Erwartungen zurückbleiben oder einfach keine Rollen haben. Er ist 2-mal gestartet. Das waren die beiden Spiele, die Bradley Beal verletzt verpasst hat. Er wird in Smallball-Lineups eingesetzt, wenn dann Kevin Durant mal auf der 5 spielt, an der Seite von eben Booker Beal. Und dann ist es oft Ryan Dunn, der anstelle von Tyus Jones. Da frage ich mich, ob das früher oder später vielleicht so sein wird, dass er sogar startet. Also, dass Tyus Jones aus der Starting-Lineup befördert wird, von der Bank kommt. Das würde in meinen Augen deutlich mehr Sinn ergeben. Aber was man so hört, haben die Suns eben Tyus Jones den Starting-Spot versprochen, als sie ihn gesigned haben. Mal gucken. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das im Laufe der Saison vielleicht sich noch drehen könnte. Und einfach generell diese Suns-Defense. Das ist kein krasses Scheme, das man läuft. Das sind mit Yusuf Nurkic und Mason Plumlee, die sich die Minuten auf der 5 mehr oder weniger teilen. Und dann, wie gesagt, so ein bisschen Smallball mit KD als 5er. Das ist jetzt auch nicht die allerfurcht furchteinflößendsten Rim Protector bislang. Aber der Einsatz stimmt und wir reden immer wieder drüber, dass das ein sehr großer Bestandteil ist von einer funktionierenden Defense. Sie scheinen eine sehr klare Rollenverteilung zu haben. Sie scheinen eine sehr klare Idee zu haben und diese auch zu verfolgen. Und das ist ja etwas, wofür Mike Budenholzer, den man sich als Coach vor der Saison reingeholt hat, bekannt ist, dass er es schafft, in der Regular Season eine defensive Identität zu implementieren und dass die Spieler diese dann auch eben sehr gut umsetzen. In Milwaukee war das damals alles rund um diese Drop-Defense. Was Ähnliches sehen wir jetzt in Phoenix. Ganz in den Sphären wird das nicht landen, weil einfach Jusuf Nurkić und auch Mason Plumlee nicht die Rim-Protector sind, die ein Brook Lopez damals war. Aber das gefällt mir defensiv bislang sehr, sehr gut. Ich denke, die Offense hat noch Luft nach oben. Wie gesagt, Booker und Durant. Durant, der übrigens jetzt gerade noch 39 Minuten pro Spiel spielt. Das sollte so nicht bleiben im besten Fall.
Viel zu viel, ja.
Booker ist bei 36,6, Beal ist bei 35. Die drei gefallen mir nicht so schlecht bislang im Zusammenspiel. Tyus Jones, der ein bisschen die Strippen zieht. Dann jemand wie Royce O'Neal, der reinkommt. Grayson Allen, die ihre Dreier treffen. Wie gesagt, Ryan Dunn, den ich gerade angesprochen habe. Ich bin nochmal einen Tick optimistischer, was Phoenix angeht, als ich das vor der Saison war. Weil ich glaube, dass dieses Team einfach sowohl von der Tiefe als auch von der Rollenverteilung, als auch von der Star Power und wie gesagt eben dieser Identität, die der Coach mitgebracht hat, das ist alles deutlich stimmiger als noch in den letzten ein, zwei Jahren in dieser Booker und Durant-Ära. Und deswegen sollte man, glaube ich, auf jeden Fall ein Auge auf Phoenix haben in den nächsten Wochen.
Ich teile deinen Optimismus nicht so sehr. Ich glaube, dass das mehr oder weniger das gleiche Suns-Team ist mit den gleichen Problemen wie in jedem Jahr dieser Booker-Durant-Ära. Ich denke, wenn es darauf ankommt, wird man nicht gut genug verteidigen. Wenn es darauf ankommt, denke ich, fehlt auch diese Superstar-Level-Power, die Teams mit Top-5-Spielern in der NBA einfach haben. Es ist mehr organisierte Offensive, es sind mehr Spielzüge. Das hat mehr Hand und Fuß, als es noch unter Frank Vogel hatte. Aber Mike Budenholzer ist jetzt auch kein Coach, der dafür bekannt ist, dass er das ganze Jahr das dann auch durchziehen kann und dass er jetzt auf einmal zu einem Coach geworden ist, der seine Spieler die ganze Zeit um Screening Actions herumlaufen lässt und der auf einmal eine Offensive da aufs Parkett bringt, wo sich alle bewegen und der Ball läuft und auf einmal hohe Raten an offensiver Organisationen zu sehen sind. Das kaufe ich so einfach noch nicht. Deswegen, ich mache nicht den Fehler, den ich letztes Jahr gemacht habe und im Jahr davor und hype dieses Suns-Team. So schön wie das ist jetzt ja auch, dass man einen guten Point Guard hat, aber man hat jetzt auch keinen elitären Point Guard und ich glaube auch, das wird ihnen wieder so auf die Füße fallen, dass man dann in den Playoffs oder dann in dieser langen Saison dann wirklich Momente hat, wo ja, KD und Booker halt nicht komplett die Lichter ausbauen und KD hat ja einen überragenden Saisonstart, hat 46% Dreier bisher, 67% To-Shooting, das wird nicht so bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn das wieder ein bisschen abgekühlt ist, dann, schwierig. Zumal man sich jetzt schon schwer getan hat in vielen Spielen. Und man brauchte diesen basically KD Game Winner gegen die Clippers und jetzt den basically KD Game Winner gegen die Sixers. Das heißt, es waren schon knappe Spiele. Das Net-Rating war jetzt so schon, wie du gesagt hast, eher so durchschnittlich als herausragend. Und das, obwohl KD den besten statistischen Start seiner NBA-Karriere womöglich gerade hinlegt. Ich bleib skeptisch. Also ich bin bei den Warriors deutlich optimistischer, dass sie das halten können, als bei den Phoenix Suns, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es mir natürlich freut, dass sie so einen guten Start hingelegt haben, auch wenn es mir Spaß macht, ihnen zuzuschauen. Aber ich mache jetzt nicht wieder den Fehler, wegen zwei NBA-Wochen über zu reagieren, wenn sich dieses Suns-Team eigentlich nicht verändert hat im Vergleich zu dem, was man halt war in den letzten Jahren. Und Beal sieht halt nicht gut aus. Und man wird halt einen guten Beal brauchen, um weit zu kommen.
Ja gut, sehe ich schon. Also das okay. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass wir da vielleicht jetzt ein bisschen auseinandergehen. In unserem Optimismus für Phoenix, beide Pfade natürlich absolut sichtbar. Ja, das war's von mir. Also wir hatten dann jetzt tatsächlich keine Überschneidungen in unseren Takes. Damit könnten wir den Sack zumachen von mir aus. Außer natürlich, du hast ich erwarte da jetzt auch wirklich Großes. Du hast vor der Aufnahme angekündigt, du hättest eine absolute Banger-Trivia-Frage dabei heute.
Ich denke schon. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast und unsere Hörer, aber ich denke, ich habe hier eine ziemlich coole Trivia-Frage, wo du auf vieles niemals kommen wirst.
Gut.
Wo man aber schön mitraten kann, weil es ist aktuell und es hat halt auch noch aktuellen Bezug, denn es gibt einen neuen, in Klammern alten US-Präsidenten, Donald Trump nämlich, werden sicherlich alle mitbekommen haben. Das bedeutet, die beiden...
Na warte, ist es schon... Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht fix, meine ich, oder? Es sieht stark danach aus.
Naja, er hat jetzt 250 65.
277 sogar inzwischen.
Ja, na gut, dann ist es safe.
70 ja, gut. Ja. Scheint durch zu sein. Okay.
Ja, ja.
Schade.
Genau. Also, bedeutet, die Biden-Administration neigt sich dem Ende zu. Die ging nämlich los damals am 20. Januar 2021. So. Mhm. Und ich möchte jetzt gerne von dir wissen, wer im Zeitraum, in dem der gute Biden an der Macht war und Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war, die meisten Siege, Punkte, Rebounds, Assists, Steals, Blocks, Dreier, Freiwürfe und Field Goals in der NBA hatte in diesen Jahren, bei den Spielern natürlich und nur auf die Regular Season bezogen.
Die meisten Siege auch auf die Spieler bezogen?
Auch auf die Spieler bezogen. Welcher Spieler hat die meisten Regular Season Wins seit dem 20. Januar 2021, also der Tag, an dem Joe Biden sein Amt als US-Präsident angetreten hat?
Jason Tatum.
Auf Platz 3 mit 192.
Ist es ein anderer Celtic?
Nein.
Wow, nicht? Okay. Okay, 2020, jetzt Januar 2021. Das heißt, wir haben die zweite Hälfte ungefähr, oder die zweiten zwei, drei Saisonmonate von der 21er, 22er Saison haben wir noch mit drin.
Mhm.
Jetzt sollte man sich halt als NBA Content Creator daran erinnern, wer in dieser Saison viele Siege geholt hat. Also da haben wir die zweite Hälfte, dann waren es die 23er Saison, aber da war doch Boston. Ich hätte jetzt sehr fest mit Boston gerechnet tatsächlich. Ist es vielleicht einfach, weil er von einem krassen Team zum anderen getradet wurde? Ist es Jrue Holiday?
Idee ist gut, Holiday ist auf Platz 4.
Ah, verdammt.
Mit 3 Siegen weniger, 109. Hat aber auch nur 256 Spiele gemacht.
Ja, gut. Ist es dann Jokic?
Jokic ist auf Platz 2.
Boah.
Mit 193 Siegen aus 287 Spielen.
Ja, gut, dann sag's mir. Ich glaube, dann komme ich nicht auf den ersten.
Es ist Georges Niang.
Na, Digga.
Kann man nicht drauf kommen.
Weil der hat bei, wo hat er denn vor Philly gespielt?
Utah.
Ah.
Dann Philly, dann wieder Philly, dann 82 für Cleveland und jetzt auch wieder 8, mit natürlich auch entsprechend 8 Siegen. Das heißt, er hat 302 Spiele gemacht und 197 davon gewonnen.
Krass, krass, krass.
Ja, Mikal Bridges auf 5 und White auf 6. Dann machen wir weiter mit den Punkten.
Luca.
Easy Money. Lass mich ganz kurz gucken. Genau, 8061 Punkte hat der gute Luka Doncic gemacht seitdem. Auf Platz 2 ist Jason Tatum, dann Giannis, Jokic, DeRozan und Curry.
Alright. Assists, Trae Young. Ah, wobei, der hat letzte Saison viel verpasst.
Was sagst du?
Ich sag trotzdem Trae Young.
Trae Young, richtig.
Yes.
2627 Assists.
Da werden vor wahrscheinlich
Jokic, Harden, Doncic ja, okay, und Halliburton. Reicht, wenn du mir den ersten sagst. Das sind ja auch viele Kategorien.
Alright. Rebounds gehe ich mit Sabonis.
Keine schlechte Idee. Ist auf Platz 3 mit 3514. Vor Vucevic, Capella, Valanciunas.
Dann Jokic.
Auf Platz 2 mit 3520.
Dann Gobert. Das war jetzt der dritte.
3603. Yes. Rudy Gobert.
Okay. Welche Kategorien wolltest du noch?
Gib mir Steals.
Steals. Okay. Shea ist auf jeden Fall ein Kandidat.
Nicht in der Top 7.
Oh, wow. Okay. Wer holt denn noch viele Steals? Das ist tricky.
Ja, ist schwer. Steals sind schwer.
Na, ich dachte kurz an Marcus Smart, aber der hat halt auch letzte Saison super viel verpasst. Wer holt denn viele Steals? De'Aaron Fox?
Auf Platz 7.
Ich weiß noch, dass Jalen Suggs letztes Jahr super viele geholt hat, aber der hat halt auch letztes Jahr erst damit angefangen.
Ja, der war ja noch gar nicht in der NBA, als Biden seinen Amt angetreten hat, oder?
Caruso wahrscheinlich zu wenig gespielt.
Sagen wir so, es ist ein Spieler, wo du dich eventuell ärgern könntest, weil er unter anderem für die Hawks gespielt hat in dieser Zeit.
Für die Hawks gespielt? In dieser Zeit? DeJounte?
Ganz genau, DeJounte Murray, 443.
Krass.
Steals vor Fred Van Vliet, Anthony Edwards, Matisse Thybulle, Jimmy Butler und Nikola Jokic, der anscheinend in jeder Kategorie mit drin ist.
Thybulle hatte ich gerade auch noch im Kopf. Das wäre einer meiner nächsten Guesses gewesen.
Ja. Na gut, kommen wir zu einer Kategorie, wo Joker nicht mit dabei ist. Blocks.
Blocks. Gut. Wemby wird wahrscheinlich ganz knapp nicht genug geholt haben in der einen Saison, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass er gar nicht so weit weg ist.
Wir werden in 4 Jahren, okay, wenn es dann einen neuen Präsidenten gibt, kommt die Trivia-Frage, die Trump-Administration ging los am 20. Januar 25, welcher Spieler? Und dann wird einfach so Wemby so doppelt so viele haben wie alle anderen in dieser Top 10 so addiert. Ja.
Ich habe vorher ein Meme gesehen, nachdem klar war, dass Trump wohl wahrscheinlich gewinnen wird. So nach dem Motto, wenn Trump die nur 2-Wahlperioden-Regelung aufhebt, dann wird es nächstes Jahr Trump gegen Obama und dann dieses The Rock gegen John Cena Gegenüberstellung-Meme. Fand ich, also die ganze Situation ist overall natürlich ziemlich traurig, aber das fand ich ganz witzig.
Ja, was auch traurig ist, dass Trump gewählt wurde, dann nicht gewählt wurde und dann wieder gewählt wurde, bevor Embiid einmal in den Eastern Conference Finals stand.
Okay, bei den Blocks habe ich sofort Rudy Gobert und Brook Lopez im Kopf.
Gobert auf 1, 554, Lopez auf 4, dazwischen Turner und Jackson Jr.
Oh, wow.
Claxton auf 5, Davis auf 6, obwohl es für passt hat. Und Platz 7, Daniel Gafford.
Krass.
Weiter geht's mit den Field Goals Made.
Field Goals Made, wahrscheinlich dann auch Luca.
Weil bei Luca waren es halt viele Dreier und viele Freiwürfe.
Okay. Luca dann ist es, muss ich dann eher so in die Big-Richtung denken.
Ja.
Giannis?
2.
Jokic?
1.
Nice.
Genau, Jokic, Giannis, Luca, Tatum, DeRozan, Edwards und Devin Booker. Weiter mit den Dreiern.
Ich hoffe mal, es ist keine Fangfrage, weil er vielleicht einen Tick zu viel verpasst hat, aber da muss man natürlich mit Steph gehen.
Ja, Steph.
Okay.
By a landslide, 1214 Dreier für Steph vor seinem neuen Teamkameraden Buddy Hield. Dann Tatum auf 3, Doncic auf 4, Van Vliet auf 5, Mitchell auf 6 und Malik Beasley auf 7.
Wow.
Leider war keiner dabei von diesen 815 Beasley-Dreiern im Jersey der Lakers. Naja, weiter geht's mit den Freiwürfen.
Boah, mit den Freiwürfen. Könnte ich mir auch Trae Young vorstellen?
Auf Platz 4.
Okay. Die Getroffenen oder die Genommenen?
Getroffenen.
Okay. Luca?
Auf Platz 6.
Die Getroffenen? Wer macht denn da?
Machbar.
DeRozan?
Platz 3.
Ja,
Platz
siehste?
3, sorry, ja.
Keine Ahnung, wer geht noch oft an die Linie? Tatum?
Platz 7.
Ja, okay. Ist es wieder Jokic?
Nee, Jokic ist gar nicht in der Top 10.
Naja, Shea war letztes Jahr super viele Freiwürfe, aber
Platz 5? Also du hast jetzt 3, 4, 5, 6, 7. Platz 8 ist Butler.
Luca habe ich schon gesagt, ne? Der ist in dieser Range mit drin. Wow, krass. Wer wird denn noch? Davis?
Nein. Komm.
Steph?
Nein.
Ist es so offensichtlich, dass ich mich gleich richtig ärgern werde?
Ja.
Wen habe ich denn dann noch nicht... Ah, Embiid.
Embiid auf 1, 2103 und dann Giannis auf 2.
Ah, Giannis auf 2. Ja, deswegen habe ich gefragt,
obwohl er so viele Spiele verpasst hat, ist crazy.
Ja, ja. Ja, bei Giannis dachte ich mir, ist vielleicht die Quote einfach zu schlecht, selbst bei den vielen Versuchen.
Ja, wie viel Zeit da einfach umging. Giannis hat 1922 Freiwürfe getroffen.
Jetzt rechne das mal 15 Sekunden. Also.
Wahnsinn. Dann hätten wir's.
Ja, so, das war, muss ich dir jetzt recht geben, das war wirklich schöner aktueller Bezug, schön rumraten. Etwas, das man auch einfach wissen konnte oder wo ich zumindest mich überall annähern konnte. Fantastisch.
Und hat Formatpotenzial, so aller 4 Jahre.
Absolut. Der Mann denkt in Produktlebenszyklen. Wahnsinn.
Auf jeden Fall.
Leute.
Auf jeden Fall. Da haben wir locker noch 15 solcher... Fragen dann auf Lager in unserer Lifetime.
Wahnsinn. Alle 4 Jahre dürft ihr euch auf diese Trivia-Frage freuen. Alle 7 Tage dürft ihr euch auch Double Stepback freuen. Und das soll es gewesen sein für heute. Wie gesagt, Supporter-Folge zu den Cavs sehr, sehr gerne auschecken. Generell Patreon sehr gerne auschecken, wenn ihr da Lust drauf habt. Es lohnt sich. Ich glaube, das kann man behaupten. und es hilft uns und da sind wir super dankbar für. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen. Seid lieb zueinander, sagt Felix Lobrecht am Ende von Gemischtes Hack immer. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Message. Möchte ich jetzt nicht einfach so übernehmen jede Woche, aber kann man doch einfach mal sagen. Seid lieb zueinander, seid lieb zu euch selbst. Boah, jetzt wird es philosophisch gegen Ende. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Diesmal geht's bei Ist was, Dog? Um das Leben mit einem Angsthund aus dem Tierschutz.
Ich habe mich immer mal wieder, habe ich sie in Ruhe gelassen, aber auch Phasen gehabt, wo ich dann einfach mal gesagt habe, ich setze mich jetzt mal mit 2 Meter Abstand auf die Couch. Und ich glaube, abends war dann tatsächlich auch das erste Mal, wo sie dann zu mir rübergelaufen ist und sich an mich rangelegt hat. War ein total schöner Moment.
Ja.
Da muss ich auch ehrlich sagen, sind mir leicht die Tränen gekommen.
Und dieser Angsthund, von dem mein Gast Lukas mir hier erzählt, ist zufälligerweise die Mutter meines Hundes, Tika.
Ist was, Doc?